Guten Abend. Wenn ich Sie anschaue, stelle ich fest, dass Sie all dem Lügen, all das Lügen strafen, was in den Zeitungen steht, dass Gottesdienste immer weniger besucht sind. Bei Ihnen ist genau andersrum. Ich habe gehört, Leute haben mir erzählt, als Kirche zieht ihr irgendwann um, nach unten. Das habt ihr nötig. Und das ist ein gutes Problem. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Leute wieder entdecken, dass sie Hilfe Gottes brauchen. Und das ist eine riesige Erkenntnis, wenn man die für sein Leben hat. Und ich glaube auch, dass das eine richtig kluge Entscheidung ist. Weil ehrlicherweise, wenn ich merke, dass ich mit meinem Auto nicht klarkomme, suche ich mir irgendeine Garage, irgendeine Werkstatt, wo die Jungs Ahnung haben. Die Leute haben begriffen, wenn sie medizinische Hilfe brauchen, suchen sie sich einen Doktor. Wenn man mit seiner Psyche nicht klarkommt, gibt es hoffentlich irgendeinen Psychiater, irgendeinen, der Ahnung hat. Warum finden wir es komisch, wenn wir mit unserem gesamten Leben irgendwie keinen richtigen Plan haben, uns mit Gott auseinanderzusetzen und ihn zu fragen, ob er nicht eine Hilfe hätte? Ich finde, das ist logisch und folgerichtig. Aber das stimmt, die Fachleute sagen uns, unsere Not ist, dass wir so oft in Situationen reingeraten müssen, wo wir mit unserem eigenen Latein am Ende sind, um uns helfen zu lassen. Und als der Pastor das mit dem Navi gerade erzählte, dachte ich an einen Freund, der extra sich eine männliche Stimme hat einprogrammieren lassen oder die gewählt hat, weil er sich von der Frau nicht sagen lässt. Ja? Und ich dachte, oh Mann. Aber ist doch blöd, oder? Als wenn es nicht völlig egal ist. Hauptsache, irgendeiner weiß, wie es geht und gibt uns die nötige Hilfe, damit wir rauskommen aus dem Problem, oder nicht? Aber so sind wir. So, ich habe ein paar Nachbarn und die unterhalten sich und dann sagt die eine zur anderen, da, wo fährst du denn dieses Jahr in Urlaub? Ach, sagt die andere, mein Mann hat mir eine Weltreise versprochen, aber ich wollte dann doch woanders hin. Und ich dachte, ja, super. Ist so doof, oder? Aber irgendwie brauchen wir immer irgendwie so eine Special-Kiste. Und merken gar nicht, hey, ist es doch ganz egal. Wenn du Hilfe brauchst, dann ist es klasse, wenn sie da ist, oder? Und wenn du schlau bist, dann nimmst du sie. Ohne lange zu fragen, ob sie jetzt männliche oder weibliche Stimme hat. Oder was auch immer gerade das Problem ist. Wir brauchen diese Perspektive. Ich fand ein Beispiel, das hat mich inspiriert. Ein 4-jähriges Mädchen aus einer großen Familie erkrankt an Kinderlähmung. Und ihr komplettes Bein will nicht. Das führt zu einer Schieflage der Hüfte, führt dazu, dass sie nicht richtig laufen kann, führt in der Schule dazu, dass sie natürlich gehänselt wird. Glücklicherweise hat sie ein paar ältere Geschwister, die für das Gröbste dann sorgen, dass das nicht überhand nimmt. Und als sie 11 Jahre alt ist und die Schule anfängt, so Laufmeisterschaften zu veranstalten, denkt sie, sie will auch mitlaufen. In der Familie wird das kurz diskutiert, alle finden das peinlich, aber sie lässt sich nicht abbringen und sie läuft. Sie ist natürlich hoffnungslos die Letzte. Das lässt sie aber nicht irgendwie entmutigt sein, sondern sie läuft permanent und immer weiter. Die großen Brüder, einer davon ist richtig gut im Basketball und so will sie Basketball spielen. Und mit 13 spielt sie dann mit. Meistens verliert sie den Ball, weil spätestens, wenn sie rennen soll, ist schon alles verloren. Es lässt sie nicht los, sie spielt und trainiert weiter. Die Geschichte geht so zu Ende, dass diese Dame 1960 alle Sprintwettbewerbe gewinnt. 100 Meter, 200 Meter, 4x100 Meter Staffel der USA. Wilma Rudolph geht in die Geschichte ein. Was ist der Punkt? Die Ärzte haben ihr gesagt, dass es keine Hilfe gibt. Ihre Eltern sind zu arm, um ihr eine medizinische Betreuung zu gewährleisten. Was macht das Mädel? Sie macht das, was sie gelernt hat als kleines Kind. Mit ihrer Mama betet sie jeden Tag und sie sagt, Gott, ich glaube, dass du ein Wunder tun wirst an meinem Bein. Und mit diesem Gedanken fängt sie an zu laufen und zu trainieren, so lange, bis sie am Ende die Olympiade gewinnt. Heiße Geschichte. Mich hat die immer fasziniert. Warum? Weil ich merke, es braucht beides. Es braucht auf der einen Seite dieses klare Bewusstsein, ich brauche Hilfe, sich an Gott zu wenden, aber es braucht auch die klare innere Entscheidung, alles, was ich kann, dafür einzusetzen, um diese Hilfe in mein Leben anzunehmen und sie umzusetzen. Zu sagen, Gott, tu irgendwas, mit der inneren Festlegung, da muss ich schon nichts tun, das funktioniert meistens nicht. Es gibt einen Mann, als ich ihn zum ersten Mal in Deutschland gesehen habe, hatte ich schon viele, viele seiner YouTube-Videos angeguckt. Dieser Mann wurde geboren ohne Arme und ohne Beine. Und unter den christlichen Insidern ist jetzt klar, wie der Mann heißt. Nick Vujicic, genau. Ein eigentlich serbischer junger Mann. Die Eltern sind nach Australien ausgewandert. Er wird geboren. Niemand konnte das wissen. Seine Mama ist Krankenschwester und er wird ohne Arme und Beine geboren. Was dazu führt, dass als er in die Schule geht, er furchtbar gepiesackt wird. Bis dahin, dass ihn Kinder mit allen Worten beschimpfen, mit denen man beschimpft werden kann. Klassenkameraden beginnen mit dem Zirkel, ihn zu pieken und zu misshandeln. Und er mehrere Selbstmordversuche unternimmt, die glücklicherweise nicht funktionieren. Als er 15 Jahre alt ist, sitzt er in einem Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst hört eine Predigt darüber, dass Gott Hoffnung und Zukunft für jeden Menschen hat und für jeden Plan. Völlig egal, wie dein Leben gestrickt ist, Gott hat einen Riesenplan für dich. Dieser Gedanke schlägt bei ihm irgendwie innerlich auf. Und er sagt sich, wenn das stimmt, dass Gott einen Plan hat, dann kann er selbst meinen Zustand, für den niemand was kann, kann er den gebrauchen, um was Großartiges zu machen. Und er prägt einen Satz, den ich großartig finde. Er sagt, wenn Gott für dich kein Wunder tut, dann möchte er ganz offensichtlich, dass du ein Wunder wirst. Hören Sie sich den Satz nochmal an, der ist richtig gut. Wenn Gott für dich in deiner momentanen Situation kein Wunder tut, also sprich dich nicht aus deinen Umständen rausbringt, dann möchte er ganz offensichtlich, dass du ein Wunder wirst. Dass da, wo du bist, du Gottes Möglichkeiten und Gottes Power freisetzt und so die Situation veränderst. Die Geschichte dieses Mannes ist kurz erzählt. Er studiert, er wird während des Studiums eingeladen, über seine Situation zu reden und wie Gott ihm daraus geholfen hat. Und nach dieser Rede sind die Leute total berührt und sagen, hey, wenn so ein Typ ohne Arme und ohne Beine für sich einen Lebensstil entwickeln kann, mit der Hilfe Gottes und sein Leben geregelt kriegt, Sie müssen sich die Videos mal angucken, wie der Bursche surft, wie er versucht, Fußball zu spielen, wie er Auto fährt, wie er was auch immer treibt. Es ist unglaublich. Er heiratet, hat mittlerweile 2 Kinder, tourt durch die ganze Welt und predigt diese Botschaft, dass es einen Gott gibt, der den Unterschied macht. Er ist, so sagt man, seine Organisation Life Without Limbs, ist dafür zuständig, jeden Tag zwischen 10.000 und 15.000 Kindern was zu essen zu besorgen. Die meisten von ihnen haben 2 gesunde Arme, 2 gesunde Beine. Für wie viele 1.000 Kinder sind sie jeden Tag zuständig? Und wir merken schon, Mann oh Mann, ganz offensichtlich gibt es Dimensionen des Lebens, die sich erschließen können, wenn man entdeckt, dass es einen Gott gibt, der ganz offensichtlich für unser Leben eine echte Planung hat und aus was für Beraubungen auch immer was Großartiges machen kann. Das ist der Gedanke heute Abend. Was ist, wenn du die Möglichkeiten, die Gott in dein Leben hineinlegen will, noch gar nie ausgeschöpft hast? Was ist, wenn es eine Ressource gibt, die dein Leben auf ein völlig anderes Level bringen kann, aber du hast bisher den Zugang noch nicht gefunden? Und was ist, wenn du es lernen könntest, dich mit diesem Gott zu verbinden und dein Leben auf eine Ebene zu bringen, wo alle anderen Leute sagen werden, wow, das muss ein Wunder sein. Und Gott ist der, der im Wundergeschäft ist. Ja, das ist, was mich so beeindruckt. Gott ist im Wundergeschäft. Und er möchte gerne, dass du ein Wunder wirst. Und er möchte, dass deine Situation, mit der du momentan kämpfst, zu deinem Besten sich entwickeln soll. Und ich glaube, das ist eins der Geheimnisse, die wir entdecken müssen. Ich las ein Interview von Bono. Bono ist der Leadsänger von U2, einer meiner Lieblingsbands. Und sie hatten eine Tour, ich muss das nachgucken, in Vancouver, Vertigo-Tour. Und in Vancouver passiert was Interessantes, so beschreibt er das. Während des Konzertes sieht er, dass in den ersten Reihen eine Frau im Rollstuhl sitzt. Und sie hat ein Schild in der Hand, auf dem steht, wenn du mich aufforderst, würde ich mit dir tanzen. Bono, irgendwann sieht er das und denkt sich, hör mal, das ist doch mal eine coole Nummer. Und tatsächlich, er unterbricht das Konzert und lässt die Dame mitsamt ihrem Rollstuhl auf die Bühne tragen. Schaut sie an und sagt, coole Schild. Lassen Sie uns ein Tänzchen machen. Die Band fängt an zu spielen. Er hilft diese Frau aus dem Rollstuhl raus. Man sieht, wie sie in seinem Arm hängt. Die Beine, die Füße berühren kaum den Boden. Und er beginnt sich mit ihr im Walzer zu drehen. Und während er das probiert, versucht die Frau mitzulaufen. Und Bono registriert, dass irgendwas passiert, während er da gerade auf der Bühne mit ihr die Kreise dreht. Und als die Musik aufhört, versucht er, die Frau hinzustellen und die Frau steht auf ihren Füßen. Die zwei Freundinnen, die die Dame mit dem Rollstuhl reingebracht haben, heulen. Mann, es gibt diesen Videoclip, die heulen ohne Rotz und Wasser alles, was geht. Weil die nicht begreifen können, was da passiert. Und die Frau, wie eine Ente, wackelig, aber sie geht die Bühne runter. Totenstille. Und Bono, aus dem Moment heraus berührt, fängt a cappella an, Psalm 40, die Verse 2 bis 4 zu singen. Ich lese ihn mal vor. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Da wendete er sich zu mir und erhörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ein neues Lied hat er mir gegeben. Lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Viele Menschen werden es sehen, was er für mich getan hat. Dann werden sie den Herrn voll Ehrfurcht preisen. Jetzt steht Bono von U2 nicht gerade für die ganz frommen Leute. Aber was er erlebt ist, dass da ein Wunder vor seinen Augen passiert. Eine Frau, die nicht laufen kann, nimmt all ihren Glauben zusammen und erlebt tatsächlich einen Durchbruch für sich. Und die Frage ist, warum passiert das? Warum kommt tatsächlich Hilfe, die man kaum erklären kann, und setzt sich durch im Leben dieser Frau? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich war in Moers und begegne einer Dame, Frau Schwarz, mittlerweile an die 60. Vor mittlerweile 4 Jahren sind ihre Männer, ihr Mann und ihre Söhne, unterwegs zum Holzmachen. Und sie rutscht aus, auf dem Weg aus dem Haus in die Scheune, schlägt auf und bleibt im Schnee liegen. Die Männer kommen nach einer Dreiviertelstunde nach Hause, nachdem das passiert ist, drehen sie um, sie ist ganz blau im Gesicht, weder Atem noch Puls noch irgendwas. Der Rettungswagen wird geholt. Die Frau wird 8-mal mit dem Defibrillator wird versucht, sie irgendwie zum Leben zu bringen. Nichts funktioniert. Die Frau bleibt tot. Im Rettungswagen geht der Junge, David, und fragt diesen Rettungssanitäter, ob er nicht nochmal mit der Mama beten darf. Und weil die sowieso nicht wissen, was sie tun sollen, setzt sich der Junge neben diese Krankenliege, nimmt die Hand seiner Mama und betet. Und die Familie sagt, der hat nicht 2 Minuten gebetet. Mit Mal gehen die Geräte alle an. Und die Frau ist wieder da. Sie wird ins Krankenhaus gefahren. Es wird so ein Gehirn-CT gemacht. Und man stellt fest, dass mindestens 80% tot sind. Sodass der Familie folgende Nachricht mitgeteilt wird. Sollte die Mutter wieder erwarten, tatsächlich zum Leben kommen. Machen Sie sich keine Illusion. Da ist nichts mehr da. Die wird entweder immer im Koma bleiben oder, wenn sie da ist, absolut geistig völlig neben der Kappe stehen. Da wird nichts mehr. Mit der Nachricht geht die Familie nach Hause und beginnt ihre Gemeinde davon zu unterrichten und man beginnt zu beten, jeden Tag. Die Family geht ins Krankenhaus und singt mit der Mama Lieder, betet mit ihr, liest ihr Geschichten vor, Tag für Tag für Tag für Tag. Das geht fast ein halbes Jahr. Und an einem Tag kommt die Frau aus ihrem Koma zurück. Am Ende des Tages kann sie ihren Mann und ihre Kinder erkennen. Eine Woche später redet sie. Und es braucht ein Dreivierteljahr von Reha und Arbeit und die Frau ist komplett wieder da. Ich habe sie getroffen, mit ihr zusammen Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen und ihre Story gehört und die Familie erlebt. Und ich sage ihnen, manchmal steht man daneben und denkt, Gott, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind so unglaublich, dass wir sie schier nicht begreifen können. Die Frage ist, an wen wendest du dich, wenn es richtig hart ist? Du kannst dich an dich selber wenden. Wir haben im Deutschen eine Technik dafür, die nennt man Münchhausen-Technik. Das war ein Lügenbaron aus der Geschichte, der versucht hat, sich an dem eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen. In der Technik sind wir alle ziemlich geübt mit der ehrlichen Wahrheit, dass sie meistens nicht funktioniert. Deswegen gibt es die Frage, was wäre, wenn der lebendige Gott uns seine Hilfe anbieten würde? Was wäre, wenn wir es schaffen könnten, eine echte Beziehung zu ihm aufzubauen, sodass er seine Möglichkeiten in unser Leben hinein investieren würde? Das war die Frage, die mich immer bewegt hat. Und ich bin in das beste Buch, das ich kenne, gegangen, das ist die Bibel, und habe gedacht, wie haben die das denn damals angestellt? Wie haben die diesen Zugang zu Gott gefunden, sodass sie wirklich Hilfe bekommen haben, die weit über das normale Maß hinausgegangen sind? Und wenn Sie mögen und Sie sollten eine Bibel dabei haben, was ja manchmal im Gottesdienst passieren kann, dann würde ich Sie einladen wollen, das Lukas-Evangelium zu suchen. Das ist das dritte Buch im Neuen Testament. Bei mir Seite 122. Fünfte Kapitel, also das ist in Kapitel und Verse eingeteilt für die Nicht-Insider unter uns. Und da gibt es eine großartige Geschichte ab dem 17. Vers. Da ist ein Mann, der ist mit einer Körperbehinderung geboren. Er ist gelähmt. Gelähmt heißt, er kann nicht laufen. Für die Römer und Griechen war klar, wer so geboren wird, muss sofort entsorgt werden. Das war ein Todeskandidat. Man hat sich mit Menschen, die nicht wirklich selbstständig leben konnten, gar nicht befasst. Die hat man gleich in Babygestalt umgebracht. Bei den jüdischen Leuten war das anders. Deswegen hat dieser Mann eine Chance gehabt zu überleben. Aber ehrlicherweise wusste er sein Leben lang, ich bin immer auf Hilfe anderer angewiesen. Ich brauche immer irgendwen. Ich kann nicht alleine mich ernähren. Ich kann nicht alleine für mich sorgen. Ich kann eigentlich nichts alleine. Ich brauche immer irgendwen, der barmherzig genug ist, sich mit mir abzugeben. Das ist kein wirklich schönes Leben. Und man würde sich wünschen, man könnte rauskommen und man könnte für sich selber sorgen. Man könnte seine eigenen Entscheidungen treffen, ohne dass immer andere für einen mitdenken, mitentscheiden und am Ende einen hinbringen, wo man nicht hin will. Er kannte dieses Leben. Viele, viele Jahre gelähmt. Was für ein elender Zustand. Und damals gab es keine Rollstühle. Sondern wenn man da von A nach B wollte, brauchte man irgendwelche Kollegen, die einen auf eine Trage gesetzt oder gelegt haben und an einen von A nach B getragen haben. So lief das. Auch kein tolles Bild. Alle sehen, du bist das Problemkind. Du hast ganz offensichtlich eine Not, mit der du nicht klarkommst. Wer mag das schon gerne? Aber die Chance, dir selber aus der Situation rauszuhelfen, ist gleich null. Aber, und denken Sie über dieses Bild mal nach, wenn man auf dem Rücken liegt, kann man am besten gen Himmel schauen. Okay, kein richtiger Trost, gebe ich zu. Aber der Gedanke dahinter ist so schlecht nicht. Ist es nicht die Wahrheit, dass wir ganz oft an den Endpunkt unserer eigenen Kraft kommen müssen, bis wir bereit sind, tatsächlich Hilfe anzunehmen? Ich komme gebürtig aus Schleswig-Holstein. Das ist kein Nachteil, aber auch kein Vorteil. Ich bin da am Wasser aufgewachsen. Und als Kinder war das unser Hauptspielplatz, nach Eckernförde an den Ostseestrand zu gehen und zu baden. Das war cool. Wir wohnten bloß 15 Kilometer weg davon. So, das war unser Lieblingsspiel. Und noch lieber saßen wir oben auf einer Düne und schauten den ganzen Leuten zu, die aus Süddeutschland kamen. Die keine Ahnung hatten von, wie man im Meer sich bewegen sollte. Und am liebsten hatten wir das, wenn es ordentlich Quallen gab. Und sie dann im Meer waren und dann zum ersten Mal so erlebten, wie so ein Quallenschwarm um sie rum war. Und dann hörte man sie schreien, die Leute. Und manche, die hatten so Schreck, dass die plötzlich anfingen unterzugehen. Und das war dann in der Regel der Moment, wo die Jungs oben von der DLRG aus ihrem großen Turm langsam runtergehen, das Schlauchboot anwarfen, um die Kollegen einzusammeln. Und es war für mich als Junge das Erlebnis schlechthin. Das waren meine Helden, diese Typen da oben. Wenn die Verwandten am Rand standen und brüllten und schrien vor lauter Panik und diese Jungs von der DLRG, echte Männer, David Hasselhoff, also, hey, die waren so cool, die Jungs. Langsam schritten sie gemächlich zu ihrem, die hatten überhaupt gar keine Eile und die Leute wurden immer aufgeregter und die Jungs wurden immer ruhiger, also das war das totale Gegenteil. Und ich mochte diese Jungs. Ich dachte, wow, was für coole Socken, einer wie der andere. Mann, oh Mann. Dann brachten sie die Leute wieder ran. Manche musste man dann auspumpen, dass das Salzwasser wieder rausging. Und dann standen die Leute da völlig außer Rand und Band und brüllten auf diese Rettungsschwimmer ein. Und einer von dieser älteren Garde drehte sich irgendwann so und sagte, jetzt halten Sie mal die Klappe. Ich erkläre Ihnen mal, wie das funktioniert. Wenn jemand wirklich am Ertrinken ist und man rettet ihn zu früh, dann versucht er vor lauter Panik, den Retter mit runterzureißen. So, man muss darauf warten, bis der Ertrinkende mit seiner eigenen Kraft total am Ende ist. Am besten, er ist schon dreimal untergegangen. Dann ist er so weit, dass er sich nicht wehrt, sondern sich einfach retten lässt. Das ist der Punkt und der Moment, auf den wir warten müssen. Ich hörte das und dachte, wow, hoffentlich haben die immer mitgezählt. Wäre doof, wenn die schon bei 5-mal gewesen sind. Was hat mir das gesagt? Warum erzähle ich das? Ich glaube, das ist tatsächlich der Moment, zu dem wir irgendwie alle kommen müssen, wenn wir Hilfe von Gott wollen. Wir müssen irgendwie an den Punkt kommen, wo wir aufhören, es immer selber zu machen. Und wo wir sagen, Gott, ich habe es so schrecklich satt, immer wieder zu versagen. Ich habe es so schrecklich satt, mit meiner eigenen Kraft immer mich gegen die Wand zu fahren. Ich würde mir wünschen, du würdest in mein Leben kommen und du könntest es ändern. Das ist der Moment, den wir brauchen. Und das ist der Moment, denken Sie mal drüber nach, warum wir manchmal schreien und Gottes Hilfe noch nicht da ist. Weil manchmal sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir uns wirklich retten lassen wollen. Häufig erlebe ich Menschen, die wollen so ein nettes Pflaster. Aber weil Gott nicht blöd ist, gibt er uns für manche Situationen kein Pflaster, sondern bei manchen Dingen muss er tatsächlich die Stelle mit dem Eiter mal anpacken. Manchmal muss man tatsächlich das Problem an der Wurzel anpacken und nicht nur oberflächlich ein Pflaster draufkleben, stimmt's? Und das ist der Punkt, warum manchmal Gott wartet mit seiner Hilfe. Weil ehrlicherweise möchten wir alle, dass sich die Umstände ändern, stimmt's? Aber dass wir uns ändern, das möchten wir meistens nicht so gerne, weil das hat was mit Arbeit zu tun. Und Gott ist jemand, der ehrlich genug ist, um tatsächlich bis zu unserer Wurzel vorzudringen. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben tatsächlich ein Problem mit Ihrem Zahn. Und der Doc kommt und sagt, damit es Ihnen nicht so langweilig ist, ich gebe Ihnen Bonsche, ich gebe Ihnen Bonbon. Lutschen Sie ein bisschen, beruhigt. Sie würden sagen, es ist ein netter Arzt, hat gar nicht wehgetan. Ja genau, gehen Sie mal nach Hause. Und die Angst ist weg, das Adrenalin hört auf, dann kommt der Zahnschmerz wieder. So, was ist die wirkliche Lösung, wenn er ehrlich mit Ihnen ist und sagt, hey, lass uns mal anpacken, was da an der Wurzel nicht stimmt. Sehen Sie, so ist Gott auch. Er arbeitet mit uns, geht mit uns zu dem Punkt und dann packt er das eigentliche Problem an. Dieser Bursche hier,
gefällt mir.
Er hat 4 Freunde. Logischerweise zum Tragen einer Bahre, wie viel braucht man?
4.
Genau. Wenn Sie mal so ein zartes Lebendgewicht von 100 Kilo haben, dann merken Sie, mit 2 ist ein bisschen wenig zum Tragen. 4 helfen da enorm, dass man tatsächlich von A nach B kommt. So, dieser Mann hat 4 Freunde. Die sind wichtig. Und diese Freunde haben für ihn eine Riesennachricht. Sie haben nämlich von jemandem gehört, der Kranke gesund machen kann. Und dieser jemand damals hieß Jesus. Und dieser Jesus, von ihm wurde gesagt, er ist Gott in Menschengestalt und er kann Dinge, die niemand sonst kann. Und sie fingen an, ihm die Stories zu erzählen. Sie hatten gehört von einem Mädchen, 12 Jahre, die gestorben war. Jesus war hingegangen, hatte sie zum Leben zurückgebracht. Sie erzählten von dieser Frau, die über Jahre lang so ein gynäkologisches Leiden hatte. Ob sie Krebs hatte, ist nicht ganz sicher. Der biblische Text gibt das nicht genau her. Auf jeden Fall, sie erlebt Heilung durch Jesus. Sie erzählen ihm von den Blinden, die wieder sehen konnten, nachdem sie eine Begegnung mit Jesus hatten. Sie erzählen ihm sogar von Leuten, die gelähmt waren wie er und wieder laufen konnten. Und nachdem sie ihm eine Story nach der anderen erzählen, was passiert im Kopf dieses gelähmten Mannes? Was würde bei ihnen passieren? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die Jungs sind alle Spinner, so kann man das auch abtun, oder man sagt sich, was wäre, wenn was dran ist? Was wäre, wenn man mit Gott eine Beziehung eingehen kann, wo es tatsächlich ist, möglicherweise ein Wunder zu bekommen? Was wäre, wenn wirklich Gott sich auf den Weg machen würde, um uns Menschen mit seiner Kraft zu berühren? Was wäre? Und der Bursche, der gelähmt ist, weiß genau, was wäre. Wenn das tatsächlich möglich wäre, dann bin ich ein Kandidat. Dann will ich zu diesem Jesus hin. Unbedingt. Und nachdem die Jungs ihm das erzählt haben, und wahrscheinlich war das der Hintergrund ihrer Gedanken, deswegen haben sie ihn gefüttert mit diesen Informationen, ist, dass er sagt, ey Leute, schnappt die Bahre, macht es irgendwie möglich, aber lass uns irgendwie zu Jesus kommen. Ich wünsche mir für Sie, Sie hätten solche Freunde, die Sie wirklich mitnehmen und sagen, egal, wenn du selber zu schwach bist, wenn du selber nicht genau weißt, wie man zu Gott kommt, ich schleife dich mit. Vielleicht ist das der Grund, warum Sie heute Abend hier sitzen. Herzlich willkommen. Gute Entscheidung. Bedanken Sie sich nachher bei Ihren Freunden, geben Sie ihnen Sekt aus, was immer Sie mögen. Aber das war wahrscheinlich die beste Entscheidung, die Sie je erlebt haben. Die Freunde schleppen Sie mit. In meiner Gemeinde in Weikersheim haben wir in Laudenbach einen Gottesdienst, ähnlich wie hier. In diesem Gottesdienst sitzt ganz hinten ein Mann im Rollstuhl. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Eine unserer Ladies aus der Kirche ist bei Dr. Lanich in Markelsheim. Im Wartezimmer sitzt sie mit ihrer Tochter, die musste irgendeine Untersuchung machen lassen. Und dieser Mann im Rollstuhl sitzt da. Thomas Schopf. Und sie sieht ihn im Rollstuhl und sie sagt mir nachher, Matthias, ich weiß auch nicht, was über mich gekommen ist. Aber ich habe den Mann angeguckt und ich hatte so ein Erbarmen in meinem Herzen. Und ich habe gesagt, wenn Sie zu uns in Gottesdienst kommen würden, würde Gott für Sie ein Wunder tun. Und sie sagt, in dem Augenblick, wo ich das ausgesprochen habe, denke ich, Sandra, mach keinen Ärger. Aber es war schon raus. Der Typ guckt sie an und sagt, wenn Sie mich mitnehmen, komme ich. Und ihr blieb keine andere Wahl. Sie hat mit dem Mann die Adresse ausgetauscht und kam abends nach Hause. Erzählt ihrem Mann die Story. Und ihr Mann ist so cool. Er hat gesagt, hast du dir das eingebrockt? Löffelst du das auch aus? Fein, hol den Mann ab. So, und das war der Gottesdienst. Und deshalb saß der Mann da hinten. Und unser Gottesdienst ist zu Ende. Und bei uns läuft das in der Kirche immer so, dass wir sagen, wenn wir über diesen großartigen Gott reden, dann muss es nachher die Möglichkeit geben, diesen großen Gott auch zu erleben. Und deswegen beten wir immer im Anschluss an unsere Gottesdienste mit Menschen, die das wollen. Und wir haben noch gar nicht, ich hatte den Satz noch gar nicht ganz zu Ende. Dann macht das wupp und der Typ ist mit seinem Rollstuhl ganz vorne. Und ich war richtig erschrocken. Ich gucke ihn an, kann ich was für Sie tun? Und er guckt mich an und sagt, ich will ein Gebet. So mit dieser Stimme. Ich denke, du liebe Güte, was ist los? Ich war völlig überfordert. Ich konnte die Situation gar nicht richtig packen. Der Typ war derartig griffig. Und bevor ich irgendwas sagen kann, dreht er sich in seinem Sitz um und zeigt auf Sandra und sagt, die hat mich eingeladen. Ja, ist ja gut. Kein Stress. So, wir beten zusammen. Und nachdem ich mit dem Gebet fertig bin, hieft der Bursche sich aus dem Rollstuhl raus. Und ich stehe da und halte den Rollstuhl vor lauter Schreck fest. Und der Typ kommt aus diesem Rollstuhl raus. Und ich gucke ihn an und sage, soll ich ihn irgendwie festhalten? Nee! Ich denke, was ist los? Die hat gesagt, heute passiert ein Wunder. Und ich nehme das Wunder mit nach Hause. Der Typ ging, kommt wieder, nimmt seinen Rollstuhl und geht. Die ganze Versammlung hatte den Schock im Gesicht. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht, ob wir gerade irgendwie beim schlechten Film waren oder was auch immer passiert. Ich habe nachher Sandra geholt. Ich sage immer, kennst du den? Nee, sagt sie, ich kenne ihn auch nicht. Und dann erzählt sie die Story von dem Doktor. Ich sage, ey, mach keinen Ärger. Weil wir uns nicht zu helfen wussten, sehen wir zu dem Doktor. Der Doktor sagt, ja, den Mann kenne ich. Der hat seit 17 Jahren MS und die letzten Jahre sitzt er nur im Rollstuhl. Der kann sich gar nicht bewegen. Der Sonntag kommt und wer kommt ohne Rollstuhl rein? Thomas. Und den Rollstuhl nie mehr gebraucht. Pflegt heute sein Papa. Wir waren schlicht überfordert mit der Situation. Ich habe im Stillen gedacht, was ist passiert? Also habe ich Thomas irgendwann besucht und habe gesagt, Thomas, erklär mir nochmal, wie war die Story damals beim Doktor mit Sandra? Er sagt, als sie das gesagt hat, ich bin mit dem Taxi nachher nach Hause gefahren worden und ich bin in meiner Wohnung immer rumgefahren und habe gesagt, morgen passiert ein Wunder. Morgen bin ich im Gottesdienst. Morgen kommt Gott. Morgen stehe ich auf. Morgens. Hey. Und er sagt, weißt du was? Mich hat dieser Gottesdienst so unglaublich genervt, weil ich immer dachte, wann hält der da vorne die Klappe? Und wann gibt's das Gebet endlich? Und ich sage Ihnen was, ich habe was verstanden. Meine Frage an Sie heute Abend ist, haben Sie wirklich Erwartung, dass Gott für Sie was tut? Oder sind Sie einfach nur ein mehr oder weniger gelangweilter Zuschauer? Man kann im Gottesdienst sitzen, Gott ist da und man kann ihn verpassen. Haben Sie das gewusst? Vor lauter Religiosität. Vor lauter Beschäftigtsein mit sich selber. Der Mann hatte eine Erwartung, der hier in der Bibel, genauso wie mein Freund Thomas. Er war sich ganz sicher, wenn Gott Gott ist, dann sind alle Dinge möglich. Und alles, was ich tun muss, ist, ich muss eine Berührung, eine Begegnung mit diesem Gott haben. Und das hat ihn in Bewegung gebracht. Und deshalb kam er. Ich erlebe leider viel zu viele Leute, die in Gottesdiensten sitzen und nach Hause gehen. Und wenn sie ehrlich sind, haben sie nicht erwartet, dass Gott da ist und ihnen was gibt. Aber ich sage ihnen das immer, wenn sie Gottesdienst feiern, dann ist Gott da, weil er ihnen was geben will. Das Dumme ist, wenn man ohne zu nehmen wieder nach Hause geht. Stimmt, was wir brauchen, ist Erwartung. Ein guter Bekannter hat folgende Story erlebt. Er hat mehr als 10 Jahre bei VW gearbeitet und sein Geld gespart, weil er wollte einmal eine Weltreise machen, so per Schiff, Kreuzfahrt. Ich habe keine Ahnung, warum Leute sowas wollen. Das ist so ähnlich für mich schleierhaft wie Leute, die puzzeln oder so. Ich verstehe das nicht. Aber ich muss das auch nicht verstehen. Aber auf jeden Fall, er hatte gespart. Das Geld war zusammen, die Kreuzfahrt begann, das Schiff war großartig, der Captain war super, das Wetter war super, das Essen war super, die Kabine war super, nur die Leute an seinem Tisch waren komisch. Man wird ja immer so in Gruppen festgesetzt. Und ihm gegenüber saß eine Frau. Und diese Frau guckte ihn permanent beim Essen an. Und beim ersten Tag hat er das noch über sich ergehen lassen, beim zweiten Tag hat ihn das genervt und beim dritten Tag hat er seinen Mut zusammengenommen, schaut die Frau an und sagt, wieso gucken Sie mich eigentlich immer so an? Und sie lächelt ihn an und sagt, Sie sehen meinem dritten Ehemann so ähnlich. Und ich denke, was? Und dann nimmt er nochmal seinen Mut zusammen und sagt, wie oft waren Sie denn schon verheiratet? Sagt sie, zweimal. Das ist Erwartung. Verstehen Sie den Unterschied zwischen da sitzen, zugucken und Erwartung? Das war Erwartung. Er ist das Risiko nicht eingegangen. So, dieser Punkt ist, glaube ich, einer der entscheidenden. Er macht sich auf den Weg und es passiert das, was immer passiert. Wenn wir uns auf den Weg machen, Gott zu begegnen, gibt es eine Menge Hindernisse auf dem Weg. Eine der größten Hindernisse ist, was denken meine Nachbarn? Das finde ich eine coole Frage. Soll ich Ihnen was sagen? Meine Antwort ist immer dieselbe. Konnten Ihre Nachbarn Ihnen bisher wirklich helfen? So, warum geben Sie so viel auf deren Meinung? Leute sagen zu mir, ja, haben Sie denn Gott schon mal gesehen? Sage ich schon oft. Echt? Ich noch nie. Sage ich, machen Sie sich keine Illusionen. Haben Sie Ihr Verstand schon mal gesehen? Ehrlicherweise hoffen die meisten, dass was da ist. Aber echt gesehen? Mal ehrlich. Wir gehen davon aus, ja. Bei manchen ist man sich nicht sicher, aber das ist doch ein wirklich blödes Argument, oder? Ich glaube nur, was ich sehe. Ganz ehrlich, wenn das Navi zu Ihnen spricht, was sehen Sie? Wir hoffen, dass die Dame recht hat oder der Herr, je nachdem, was man für eine Stimme eingestellt hat. Und man redet sich danach, obwohl man keine Ahnung hat, wo man gerade ist. Aber man hofft, dass das Ding irgendwie weiß, was es tut. Spannend, oder? Damit fahren wir nach Spanien, nach Afrika, wo auch immer hin. Ist erstaunlich. Aber wir haben Mühe, an einen Gott zu glauben, nur weil wir ihn nicht sehen. Wenn Sie Ihr Handy rausnehmen, wie viele Leute sehen Sie da? Mittlerweile gibt es welche, wo man was sehen kann, aber ich merke, das sind oft so vorgeschobene Argumente. Wir wollen uns damit gar nicht auseinandersetzen. Leute sagen zu mir, wissen Sie, wenn es einen guten Gott gibt, wieso passiert so viel Elend? Die Antwort ist auch ganz simpel. Ein Pastorenkollege war beim Friseur und der Friseur war ein echt netter Mensch, aber auf Kirche war der gar nicht zu sprechen. Und so sagte er zu dem Pastor, wissen Sie, Herr Pastor, was mich an Ihnen und Ihrer Sorte Mensch nervt ist, seien Sie ehrlich, wo ist dieser Gott? Wenn echt was Übles passiert, wo ist er? Kümmert er sich um irgendwas? Seien Sie ehrlich. Nee. Deswegen gibt es so viel Elend. Er kümmert sich nicht. Dem Pastor war es zu doof, da in dieser Frisierstube sich mit dem Friseur zu streiten. Er ging, bezahlte, ging raus und traf an dem Stadtbrunnen einen Obdachlosen und sagt zu ihm, wollen Sie 20 Euro verdienen? Der guckt ihn an und sagt, muss ich irgendwas arbeiten? Nee. Er sagt, Sie müssen nur mit mir mitkommen. Ja, sagt er, das klingt gut, das kriege ich hin. So, der Pastor mit diesem obdachlosen Mann im Schlepptau, der ziemlich zerzaust und ziemlich wild aussah, geht in den Friseurladen und ruft so laut er kann, es gibt keine Friseure! Es kann keine Friseure geben! Schauen Sie diesen Mann an, es kann keine Friseure geben! Der Friseur guckt den Pastor an und sagt, was machen Sie hier bei mir? Es kann keine Friseure geben. Das ist meine Erkenntnis. Er sagt, der Friseur, das ist aber falsch. Der Mann ist noch nie zu mir gekommen, sonst hätte ich den geschnitten und dann würde der gut aussehen. Der Pastor sagt, sehen Sie, das ist der Punkt mit Gott. Die Leute fragen ihn gar nicht. Leben ihr Leben, fahren das gegen die Wand und am Ende ist der liebe Gott schuld. Wenn sie ihn fragen würden, hat er eine Antwort für sie. Und unsere Welt würde anders aussehen, wenn wir uns nach den Maßstäben Gottes richten würden, stimmt's? Nehmen Sie mal diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und wir konnten uns den Rest der Welt mit all dem Chaos, können wir uns sparen. Wir brauchen das, dass dieser Gott in unser Leben reinspricht. Und wir müssen ihn fragen, Herr, was willst du eigentlich? Manchmal gibt es so Hindernisse auf diesem Weg, die uns davon abhalten. Leute sagen zu mir, wissen Sie, ich habe auch schon mal gebetet. Ist nichts passiert. Das hat mich immer an meinen kleinen Jungen erinnert. Als Timo in der Sonntagsschule gefragt wurde, und das ist peinlich, weil es ist der Sohn des Pastors, Timo, betest du eigentlich jeden Abend? Hat mein Sohn ehrlicherweise geantwortet, ne, nur wenn ich eine Mathearbeit schreiben muss. Und ich dachte, wie cool. Seien Sie ehrlich, wann beten wir? Doch nicht, weil wir die Beziehung zu Gott pflegen und was von seiner Liebe verstanden haben, sondern oft beten wir nur dann, wenn es richtig übel ist. Wenn die Karre schon so im Dreck ist, dass nichts mehr vorwärts und nichts mehr rückwärts geht. Und wenn dann Gott nicht auf Knopfdruck auch funktioniert, dann ist er böse. Das ist cool, oder? Marcelli wollte mit seinen Jungs, weil das die Kumpels hatten, Skateboard fahren. Und ich habe gesagt, du kriegst kein Skateboard. Wenn du Fahrrad fahren kannst, ist schon mal cool und dann überlegen wir das andere. Was macht mein Filius? Er geht zu Opa. Und was macht Opa? Weil Opa ein guter Opa sein will. Der kauft das Skateboard natürlich, ja? Hinter meinem Rücken, der Verräter. Und es braucht gar nicht lange. Plötzlich klingelt es Sturm bei uns an der Tür. Wer steht da? Die ganze Meute. Herr Brandner, kommen Sie schnell. Bei Reifeisen. Marcel liegt da. Wieso liegt Marcel bei Reifeisen? Ja, wir sind in die Rampe runtergefahren und er ist. So, das Ende vom Lied ist, ich finde ihn, er ist natürlich mit dem Skateboard von Opa da runter, keine Ahnung, runtergeknallt, Bein gebrochen. Ich schleppe ihn ins Auto, wir fahren ins Krankenhaus, ich schaue ihn an und dann sagt er zu mir, Papa, du hättest mich mehr warnen müssen. Können Sie sich das vorstellen? Papa, du hättest mich mehr warnen müssen. Und ich denke, ich gebe dir gleich. Das kann doch wohl nicht sein, oder? Ich sag dir, was du nicht tun sollst. Du machst es trotzdem und nachher kriege ich wieder die Schuld. Kennen Sie das? Wir sind mit Gott manchmal ganz genauso unterwegs. In seinem Wort steht genau, was drin steht, ja? Achtet auf eure Ehe. Guckt, dass die heilig ist. Wir machen das nicht. Wir hauen die Ehe gegen die Wand, Ehebruch kommt, Scheidung kommt, die Kinder leiden wie der Hund, man selber leidet wie der Hund, die Firma geht bankrott, die Seele geht bankrott und dann sagen wir, Gott, ich weiß nicht, warum du so ein Elend in meiner Familie zulässt. Ja, schöne Grüße, wer hat sich denn nicht an die Regeln gehalten? Wir sagen, Gott, wir wissen auch nicht, wo das Chaos herkommt. Leute, wer baut denn die Atombombe, der liebe Gott oder wir? Wenn der Tsunami irgendwo ist und die Insel niedergespült wird, wer hat die Korallenriffe als natürliche Wellenbrecher abgebaut, um den Kalk zu sparen? Wer hat die Mangrovenwälder abgebaut, um das Holz zu gebrauchen? Wer hat die Hotels möglichst direkt an den Strand gebaut, der liebe Gott? Und wir merken plötzlich bei all diesen Argumentationen, wir geben Gott die Schuld, weil wir es irgendwie nicht ertragen können, dass wir die Dussel sind. Und manchmal haben wir so komische Argumente und bauen so Hindernisse auf und kriegen gar nicht mit, dass Gott uns unglaublich liebt. Und alles, was wir tun müssen, ist am Ende, da sind wir wieder bei dem Schritt von gestern, irgendwie diesen Stolz loskriegen und sagen, Gott, ich brauche wirklich deine Hilfe. Und ich bin nicht der Bestimmer, sondern ich entdecke, du bist der Chef. Und ich komme auch nicht, um dir zu sagen, wie du es machen musst, sondern ich komme, um dir zu sagen, ich brauche dich. Und ich vertraue dir und deiner Liebe. Und ich vertraue dir, dass du einen guten Plan hast. Und die schaffen es irgendwie zu Jesus, und ich bin zurück in der Geschichte, die schaffen es irgendwie, dahin zu kommen, wo Jesus ist. Und stellen plötzlich fest, dass eine Menge Menschen im Weg stehen. Und sie vor lauter Masse, die irgendwie Jesus zuhören will, kommen sie an den Herrn gar nicht ran. Und jetzt kommt der Schritt, den ich so großartig finde. Liebe Freunde, irgendwann in unserem Leben müssen wir uns entscheiden, ob wir immer bei unseren Vorbehalten bleiben, bei unseren Ängsten, bei unseren vorgeschobenen Argumenten, bei unserem was auch immer. Wir müssen irgendwann die Stufe packen und sagen, ist mir ganz egal, ich will zu Gott, ich will hin. Das hat was mit einer inneren Herzensüberzeugung zu tun. Und diese Typen hier, die kriegen das fertig, klettern auf das Dach, reißen das Dach ab und lassen den Mann runter. Einer der besten Geschichten in der ganzen Bibel. Verstehen Sie, was da für eine Intention hintersteckt? Da wollen Leute, koste es sie, was es wolle. Und ich möchte nicht wissen, wie begeistert nachher der Hausbesitzer mit denen geredet hat. Aber das war denen egal. Liebe Freunde, das ist der Punkt, an den es irgendwann in unserem Leben rankommt. Wenn wir wirklich Gottes Berührung wollen, wenn wir wirklich seinen Plan entdecken wollen, wenn wir seine Kraft in unserem Leben wollen, müssen wir aufhören mit all dem, was uns hindert und sagen, koste es mich, was es wolle, ich will diesen Gott berühren. Und tatsächlich, das rieselt, Jesus wird in seiner Predigt unterbrochen, und der Mann wird runtergelassen. Ich habe mich immer gefragt, was würde ich machen, wenn das passiert? Stellen Sie sich vor, Sie würden plötzlich vor Jesus sein, vor diesem heiligen, großartigen Gott. Und er schaut sie an und er kennt sie. Der kennt sie bis ins Mark. Der kennt die Tiefen ihrer Seele besser wie sie selber. Was würden Sie denken, wäre der erste Satz, der er zu Ihnen sagt? Du elende Socke. Was könnte er zu Ihnen sagen? Sünder! Hätte er wahrscheinlich recht. Trifft bei 99,99999% zu. Was würden Sie erwarten, wenn Gott Sie anschaut, in Ihre Lebenssituation reinguckt? Was würde er sehen? Stellen Sie sich vor, NSA würde Ihr Leben auseinanderlegen. Was könnten die alles finden, wenn die Ihre Gedanken scannen würden? Wenn die ihr Zuhause scannen würden, ihre Telefonanrufe, wie sie mit ihrer Familie umgehen, was würde alles rauskommen, was sie lieber nicht wollten, dass es rauskommt. Und jetzt steht der heilige Gott vor ihnen. Was wäre der erste Satz, den er in ihr Leben reinsprechen würde? Das würden sie hoffen, dass er das sagt, ja? Das sind die fromm Durchgeheiligten, die Storys schon kennen. Das, was Jesus sagt, ist, sei guten Mutes, Söhnlein. Das steht im Griechischen so eine Niedlichkeitsform, Verniedlichung. Söhnlein, Töchterchen. Wie auch immer man das in ihrer Familie gepflegt hat, wenn man jemanden mit so einem Niedlichkeitswort ansprechen wollte. Wie sagen Sie denn zu Ihrer Frau? Schnuckelchen. Hasi oder was auch immer, großer weißer Hase, was auch immer, oder Schwan, ja. Was auch immer an komischen Worten wir da finden, aber Jesus, und das gefällt mir, der lebendige Gott kommt und er spricht sie an und er sagt zu ihnen, Schätzlein, schön, dass du da bist. Das gefällt mir. Ich finde das so unglaublich, dass immer dann, wenn wir es über uns gebracht haben, Gott zu begegnen, wir keinem Gott begegnen, der irgendwie seinen Zorn auf unser Leben herablassen will. Niemanden, der mit der Keule draufschlägt. Niemanden, der in irgendeiner Form daran Interesse hat, uns zu zerstören, sondern ein Gott, der darauf wartet, dass wir kommen, um uns seine Liebe zu schenken. Das ist großartig. Ich habe mal ein Bild miterlebt, das hat mich wirklich berührt. Ich war im Flieger, wir kamen gerade aus Indien nach Hause. Ein paar Reihen vor uns saß ein kleines Mädel und sie war der Star des Flugzeugs. Sie war total süß. Und was macht man, wenn man ein kleines süßes Mädchen hat? Genau, man steckt ihr Süßigkeiten zu und Cola und was auch immer. Dummerweise, wenn die Menge zu viel ist, dann kommt sie irgendwann wieder raus. Und das kam, wie es kommen musste. Und als das Flugzeug im Landeanflug war, kam das ganze Zeug raus. Und das kleine süße Mädel blieb natürlich immer noch in der Seele süß, aber der Rest roch merkwürdig. Und sie kam mit ihrer Mama und sie ging, nachdem sie ihren Koffer geholt hat, und wir waren gerade zusammen da unterwegs raus. Und dann steht der Papa da und man sieht, wie er winkt und die kleine Tochter winkt. Und der Mann, man sah ihm an, dass er wahrscheinlich ordentlich verdient hat, gut gekleidet, kniet sich hin, öffnet seine Arme und das Kind, so bespuckt und voll gekotzt, wie es ist, rennt in die Arme. Und ich habe gedacht, so jetzt bin ich gespannt, was der Papa macht. Und der Mann sieht das. Und weiß, was auf ihn zukommt. Er verzieht keine Miene, hält die Arme aufrecht, fängt das Kind auf und sah nachher genauso besudelt aus wie das Kind. Aber ich dachte, wow, da hatte jemand was von Vaterliebe verstanden. Und so muss man sich diesen Gott vorstellen. Wir erscheinen da. Nicht unbedingt die Helden. Wir haben ganz offensichtlich irgendwie ein Problem, mit dem wir nicht klarkommen. Unser Leben ist nicht so toll gelaufen, wie es hätte laufen können. Und trotzdem hat Gott seine Arme ausgebreitet. Haben Sie jemals über dieses Bild am Kreuz nachgedacht? Das sind ausgebreitete Arme, stimmt's? Das ist Liebe, wie man sie besser nicht darstellen kann. Die auf uns wartet. Und dieser Junge kommt. Und Jesus guckt ihn an. Und nachdem er ihm klargemacht hat, hey, ich liebe dich, das wollte ich mal klar machen. Punkt Nummer eins. Das ist immer das Großartige an Gott. Er macht uns klar, du bist geliebt. Aber das bedeutet nicht, dass Gott deswegen über allen Schrott in unserem Leben einfach einen geraden Strich macht. Sondern er weiß, dass das, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, uns belastet, unsere Seele kaputt macht. Und wenn unsere Seele krank ist, wird unser Körper krank. Und weil Gott wollte, dass wir gesund sind, spricht er die Dinge an. Und das Zweite, was er zu ihm sagt, ist, dir sind deine Sünden vergeben. Ich finde das großartig. Gott kennt deine Lasten. Gott kennt die Dinge, mit denen du selber Versteck spielst. Gott kennt die dunklen Seiten. Gott kennt diese ganzen Versagensmomente, die auf unserer Seele wie eine Riesenbürde liegen. Und das Erste, was er macht, ist, wenn wir zu ihm kommen, ist, er nimmt uns diese Bürde ab und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn du merkst, dass deine Seele frei ist, wenn du merkst, du musst nicht mehr Versteck spielen, du musst nicht mehr lügen, du musst nicht mehr so tun, als ob, du musst nicht mehr irgendwas kaschieren, sondern du darfst sein, wie du bist, dann wird die Seele frei. Und wenn die Seele gesund wird, ist das, was danach kommt, eigentlich ein ganz logischer Punkt. In unseren Gottesdienst kam über viele, viele Monate eine Dame. Auch sie saß im Rollstuhl. Meine Freundin Edeltraut. Als sie zum ersten Mal kam, hatte ich nach dem Gottesdienst mit ihr ein Gespräch und sie erzählte mir, dass sie als Geschäftsfrau viele, viele Jahre ziemlich erfolgreich war, bis in ihrer Ehe es anfing zu kriseln. Sie merkte, ihr Mann geht fremd. Er fing an, Gelder zu veruntreuen. Und der Zorn und die Wut in ihrem Leben wurde immer größer. Und eines Morgens wachte sie auf und sie hatte so ein Ziehen im Rücken, das runterging bis in ihre Beine. Und sie merkte, es war wie eine Lähmung. Und es brauchte einige Monate und sie saß im Rollstuhl. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Es war eine Lähmung, die ausstrahlte über das Becken in ihre Beine. Und ihr Mann war plötzlich gezwungen, sich um seine Frau zu kümmern oder jemanden dafür zu sorgen, der für sie sorgt. Es ging über Jahre so. Sie war im Rollstuhl, sie wurde immer bitterer, er machte, was er wollte. Und irgendwie durch eine Nachbarin kam sie zu uns in die Kirche. Und als wir miteinander im Gespräch sind, frage ich sie und sage, was ist denn das, was Sie sich von Gott wünschen? Und sie sagt zu mir, ich würde gerne laufen können. Und ich schaue sie an und sage, das ist bestimmt ein total berechtigter Wunsch. Ich kann mir vorstellen, dass Gott das auch will. Und als ich anfange, mit ihr zu beten, kommt plötzlich ein Gedanke in mein Herz und dieser Gedanke heißt, frag sie, ob sie ihrem Mann vergeben hat. Und da ich schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs war, wusste ich, das war jetzt nicht mein Gedanke, sondern da ist mir was eingefallen. Und immer wenn uns was einfällt, muss irgendeiner geworfen haben. In dem Fall wusste ich, Gott hat geworfen. Und ich sagte zu ihr, haben Sie Ihrem Mann vergeben? Und im selben Augenblick verfinstert sich das Gesicht und sie schaut mich an und sagt, niemals! Und ich hatte eine ganz schwierige Entscheidung, weil ich mochte die Frau, sie war mir sympathisch und ich musste zu ihr sagen, ich kann nicht für sie beten. Und sie guckt mich an und sagt, wieso können Sie nicht für mich beten? Weil ich sage, in der Bibel gibt es ein Gebet, das nennt man Vater unser, da steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn Sie sagen, Sie vergeben Ihrem Schuldiger nicht, kann Gott Ihnen auch nicht vergeben und dann brauche ich auch nicht beten. Sie drehte sich auf ihrem Rollstuhl rum und fuhr raus. Kam glücklicherweise ein paar Wochen später wieder und so war sie von Gottesdienst zu Gottesdienst da. Und an einem Sonntag, wir hatten eine ähnliche Musikgruppe wie hier, machen die Musik und plötzlich merke ich, ganz hinten im Gottesdienstraum ist Unruhe. Irgendwas passiert gerade und ich bin hinten rum, gehe hin und sehe, wie Edeltraut aus ihrem Rollstuhl aussteigt und einfach läuft. Und ich war total geplättet. Ich gehe zu ihr hin und sage, Edeltraut, was ist passiert? Und dann macht sie folgende Geste. Ich habe dem da vergeben. Und ich wusste, Vergebung muss nicht immer was mit dem Gefühl zu tun haben. Manchmal trifft man Entscheidungen. Und manchmal muss man immer wieder die Entscheidung treffen, stimmt's, bis es tatsächlich zu einer echten Lebensüberzeugung wird. Aber sie hatte auch für sich den ersten Schritt gemacht. Tatsächlich hat Gott diese Ehe nachher berührt und geheilt. Aber ich fand diesen Schritt so entscheidend. Wenn du merkst, dass du den Schrott der Seele loslassen kannst, wird der Körper gesund. Das ist die Riesenweisheit. Und die Frau entdeckte in dem Augenblick, wo sie loslassen konnte, all diesen Schmerz, all das Zeug, wurde ihr Rücken gerade und ihre Beine konnten wieder laufen. Denken Sie über das Bild nach, wenn wir jemandem was nachtragen. Wer ist denn der Dussel, der die Schmerzen im Rücken hat? Doch nur der nachträgt. So deshalb ist es so nötig, dass man vergibt. Das ist die einzig schlaue Geschichte, die man machen kann. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ich möchte, dass du dich mit deinem alten Schrott nicht mehr belasten musst. Und die Reaktion, die jetzt kommt, ist klassisch. Deshalb steht dann der dritte Satz, den Jesus sagt, steh auf, nimm dein Liegegestell und geh nach Hause. Frei von der Last der Vergangenheit konnte der Mann nach Hause gehen. Er stand auf, sagt die Bibel, ging nach Hause und das ganze Volk, das diesem Treiben zuschaute, war geschockt. Das gibt's doch gar nicht. Der Mann hatte was verstanden. Er wusste, ich muss alles auf eine Karte setzen, um Jesus zu treffen. Wenn ich Jesus treffe, gehe ich davon aus, dass er mich liebt, obwohl er weiß, wie ich bin. Worauf ich baue, ist seine Gnade. Weil Liebe und Vergebung und Segen und Heilung Gottes verdient niemand. Die kriegt man nur geschenkt. Gnade bekommt man geschenkt. Und Gott ist voller Gnade. Deswegen ist Jesus gekommen. Ich war eine Weile Lehrer und in der Grundschule hatten wir dieses Thema Schuld und Gnade und Gerechtigkeit. Und einer der Jungs hatte einen coolen Vergleich. Er hat gesagt, wissen Sie, was Gnade ist, Herr Brandner? Wenn man mit dem Auto bei Rot über die Ampel fährt, die Polizei einen anhält und der Polizist einem eine Schokolade schenkt. Das ist Gnade. Und ich dachte, hey, Hammer, der Bursche hatte was verstanden. Liebe Freunde, ehrlicherweise würden wir erwarten, wenn der Fehler klar ist, dass wir die Strafe kriegen. Aber Gnade bedeutet, dass Gott seinen Sohn gegeben hat und dass Jesus für uns die Schuld getragen hat, für uns die Strafe dafür getragen hat und wir aufgrund seiner Liebe Gnade empfangen von Gott. Und wenn sie da sitzen und sagen, ich bräuchte von Gott seine Hilfe, ich bräuchte von ihm Heilung, ich bräuchte seine Vergebung, was immer wir brauchen, dann machen sie sich klar, sie brauchen sie nicht verdienen. Sie müssen nicht Gott überreden, gut zu sein. Er ist sowieso gut. Sie müssen ihn nicht irgendwie mit Leistungen gnädig stimmen. Er ist gnädig aufgrund seiner Liebe. Alles, was sie tun müssen, ist ihm vertrauen, dass er sie so liebt, dass er ihnen gerne seine Hilfe zuteil werden lässt. Das macht dieser Mann. Und das Ende kennen wir aus der Geschichte. Ich bin so dankbar, dass wir heute Abend Gottes Kraft zur Verfügung haben. Dass wir Teil von diesem Plan der Liebe Gottes sind. Dass du und ich, dass wir heute sagen können, Gott, wir verbinden uns mit dir. Wie macht man das ganz praktisch? Die ersten Christen waren da ganz simpel. Die nannten das Gebet. Da gab es zwei Spezialisten, der eine hieß Petrus, der andere hieß Johannes. Und da gibt es jemanden, der Not hat und sie sagen, Silber und Gold haben wir nicht, also in Almosen können wir nicht geben, aber wir können dir die Kraft Gottes geben. Und dann haben sie für ihn gebetet und Gott war da, um seine Kraft in das Leben dieses Menschen zu legen. So funktioniert das heute. Jesus ist hier, gegenwärtig durch seinen guten Heiligen Geist. Wir spüren seine Nähe, indem das Wort, das wir hören, in uns Hoffnung und Glauben weckt. Und dann kommt unser Schritt, wo wir aktiv werden und sagen, Gott, wir wollen deine Hilfe. Dieser Mann musste bis vor Jesus kommen, in seinem Fall durch die Freunde getragen. Du kannst selber laufen. Heute Abend möchte ich dich einladen, diesen Berührungspunkt mit Gott zu suchen, indem du ein Gebet des Segens empfängst. Menschen in dein Leben hineinsprechen, was Gott an Segen für dich hat. Und du mit einem glaubenden Herzen kommst und sagst, genau das möchte ich empfangen. Du in diesem Gebet Gott sagst, was du brauchst. Menschen für dich beten. Warum? Weil die Bibel sagt, betet füreinander, auf dass ihr gesund werdet. Und das wollen wir machen.